Money on Her Mind, der DK Finanzpodcast. Von Frauen für Frauen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Money on Her Mind, dem DK-Podcast rund um Finanz- und Karrierethemen von Frauen für Frauen und natürlich auch für alle diejenigen von euch, die mehr rund ums Geld lernen möchten. Heute haben wir auch endlich mal wieder Verstärkung zu Gast bei uns, denn Nina Breuer ist hier, sie ist Architektin und arbeitet im Immobilienmanagement der DK Immobilieninvestment. Und natürlich auch wieder an unserer Seite ist DK-Volkswirtin Dr. Gabriele Wiedmann. Hallo Gabriele, hallo Nina, schön, dass ihr da seid.
Hallo ihr beiden, vielen Dank für die Einladung.
Hallo Nina, hallo Tanja, ich freue mich so auf unsere Runde.
Ich muss sagen, ich freue mich auch total, denn in den letzten Wochen haben wir jede Menge, zum Teil auch schwierige Finanzthemen besprochen, Gabriele. Und heute können wir endlich auch mal wieder ein bisschen über Karriere reden. Denn wir haben schon oft drüber gesprochen, unsere Karriere ist natürlich etwas, das hat einen riesigen Einfluss auch auf unser Einkommen und damit auch auf unsere finanzielle Unabhängigkeit. Und da reden wir, glaube ich, nachher auch noch ein bisschen drüber. Aber Nina, du arbeitest ja in der DK seit kurzem als Immobilienmanagerin. Kannst du uns vielleicht mal genauer erklären, was genau so deine Aufgaben sind und was du eigentlich den ganzen Tag lang machst?
Ja, sehr gerne. Also ich bin jetzt seit 1.9. letzten Jahres bei der DK im Bereich Projektmanagement und ich verantworte das Team Projektmanagement Immobilien für Süd- und Osteuropa. Mein Team betreut die Bestandsimmobilien der DK in den Ländern Litauen, Tschechien, Polen, Ungarn, Österreich, Schweiz und Italien.
Und dann weiß ich schon, Nina, es war ja ziemlich schwierig, einen Termin zu finden, weil du irgendwie ständig auf Dienstreisen warst. Du reist dann auch wirklich rum mit deinem Team und guckst die Immobilien an, oder?
Ja, momentan muss ich erstmal die ganzen Immobilien kennenlernen, damit ich auch weiß, was mein Team so zu betreuen hat und welche Themen an den jeweiligen Standorten zu erledigen sind. Mein Team ist verantwortlich für die Instandhaltung der Immobilien und muss natürlich schauen, dass die Immobilien gut dastehen, gut vermietbar sind und keine Ausfälle in der Technik haben, zum Beispiel.
Heißt das dann, die gehen tatsächlich in den Immobilien rum und schauen, funktionieren alle Aufzüge und sieht alles ordentlich aus? Muss man irgendwas reparieren oder muss man was auch renovieren, sanieren?
Das auch, wobei an den jeweiligen Standorten sind Property Manager extern für die Immobilien
zuständig.
Zuständig,
das sind so eine Art Hausmeister dann oder sowas, oder?
Ja, die gibt es auch. Also dann gibt es auch Facility Manager, die vor Ort sind, die dann nochmal tiefer in den Themen drinne sind. Mhm. Und mein Team agiert praktisch als Eigentümervertreter an den jeweiligen Standorten, als erster Ansprechpartner für die Property Manager vor Ort. Ich muss normalerweise gar nicht so viel rumreisen, sondern jetzt nur aktuell, um einfach die Immobilien alle kennenzulernen und wie gesagt auch besser einschätzen zu können. Für mich ist es wichtig, dass ich auch die Objekte sehe und nicht nur auf dem Papier.
Und das sieht man dann schon in unseren Immobilienfonds, die wir im Haus haben, dass da alle möglichen Gebäude in ganz vielen unterschiedlichen Ländern sind. Und Nina, das sind dann auch unterschiedliche Gebäude. Sind das hauptsächlich Bürohochhäuser oder sind das auch Einzelhandel, also dass so irgendwelche Läden drin sind?
Also das sind hauptsächlich Bürogebäude. Es sind auch Hotels. Manchmal gibt es ja auch Gebäude mit Mischnutzung, Hotel und Bürogebäude. Dann gibt es auch einige Shoppingcenter. Es sind keine Wohnimmobilien.
Okay, also so klassische Gewerbeimmobilien, ja, wie wir es dann in der Fachsprache sagen. Okay.
Und Logistikhallen haben wir tatsächlich auch einige.
Ah.
Die sind dann natürlich nicht in den Städten, sondern eher im Umland.
Wo dann Logistik heißt ja dann, da liegen dann irgendwelche Pakete rum und irgendwelche Paletten, die dann verschickt werden von großen, beispielsweise Internethändlern und Ähnlichem.
Ja, ja, genau.
Und damit bist du, da seid ihr ja sozusagen Teil des Managements von Immobilienfonds. Gabriele, kannst du mit Blick auf ja, die Investmentseite vielleicht nochmal kurz erklären, wie man ganz allgemein denn in Immobilien investieren kann? Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten.
Oh ja, das gibt's. Oder darf ich nochmal eins früher anfangen? Also nochmal kurze Erinnerung für alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir haben ja 4 Anlageklassen, die wir so ganz grob unterscheiden mit Liquidität, Renten, Aktien und Immobilien. Und dieser Baustein Immobilien gilt grundsätzlich als sehr solider Baustein, weil es um immobile, also feste Objekte gibt, die auch wirklich aus festem Beton sind. Die kann man anfassen, die behalten ihren Wert und sind nicht einfach so am Markt, dass da Kurse hoch und runter gehen. Also das gilt als Stabilisator, auch weil die Entwicklung gerade bei Immobilienfonds ja recht stabil ist und eben nicht so hin und her geht, wie es Aktien- und Rentenkurse tun. Man kann in Immobilien in unterschiedlichster Art und Weise investieren. Ich glaube, wenn man so intuitiv dran denkt, dann denkt man zuerst mal, da kann man sich eine Eigentumswohnung kaufen oder ein Häuschen kaufen. Und das ist so die klassische Investition in eine Immobilie. Wobei, da muss man dann schon wieder aufpassen mit dem Investieren. Das ist selbstgenutzt. Da spare ich mir natürlich meine Miete, aber ich verdiene ja kein richtiges Geld damit. Also eigentlich Immobilie als so richtige Kapitalanlage würde ich eher sagen, das ist die fremdgenutzte Immobilie. Also entweder eine Wohnung, die ich kaufe, die ich vermiete und dann regelmäßig Mieteinnahmen habe. Oder eben, ich kaufe mir mal ein Hotel, wie es Nina und ihre Kolleginnen und Kollegen tun oder betreuen. Also Hotels, Bürogebäude, auch wo Arztpraxen drin sind, dann Logistik, also wo nur Waren gelagert werden und dann wieder hin und her transportiert werden.
Wobei das für Privatpersonen wahrscheinlich schon eher in sehr, sehr weiter Ferne ist.
Ist ein bisschen teuer, genau. Also da müsste man dann schon viel Geld haben. Und da sind wir jetzt bei Ninas Thema, nämlich bei den Immobilienfonds. Es ist super attraktiv, solche Gewerbeimmobilien zu haben, weil man da tendenziell höhere Erträge hat als bei Wohnimmobilien. Da kann man mehr Geld verdienen, man kriegt eine höhere Miete, wenn da ein großes Unternehmen die Büros gemietet hat. Oder auch wenn ich einen Laden vermiete in so einer schönen großen, in einem großen Einkaufszentrum oder ähnlichem. Aber das kann ich mir halt nicht leisten. Und auch das Thema Diversifikation, Tanja, da haben wir ja schon ganz oft drüber geredet. Mit dem Breitstreuen, eine einzelne Immobilie, ob das jetzt eine Wohnung ist, ein Haus oder eben eine Gewerbeimmobilie, das kostet viel Geld. Und wenn ich anfange mit dem Geld investieren oder auch im Normalfall ganz lang über mein Leben hinweg, habe ich nicht das Geld, so ein ganzes Riesenobjekt zu kaufen. Und da sind Immobilienfonds eine tolle Chance, weil so ein Immobilienfonds, der kauft mehrere Gebäude, manchmal auch oder oft auch unterschiedliche, also Büro, Einzelhandel, Logistik, Hotels. Und dadurch, dass ganz viele Menschen dann von diesem Fonds Anteile kaufen, habe ich auch mit relativ wenig Geld dann die Chance, teilzuhaben an einem breit gestreuten Immobilienportfolio. Also ich kann tatsächlich dann schon mit 25 Euro anfangen, in einen Immobilienfonds zu investieren und besitze damit Anteile von Hotels und Bürogebäuden und allem Möglichen.
Und habe wahrscheinlich auch nicht das gleiche Risiko, als wenn mir eine einzelne Immobilie gehört.
Tanja, genau, das ist ja der Punkt mit der Diversifikation. Dadurch, dass so viele Gebäude drin sind, wenn es mal in einem schwieriger ist, Nina, was du vorhin gesagt hast, wenn mal ein Gebäude dann renoviert werden muss, groß, und ich kann das eine Zeit lang nicht vermieten, weil da Bauarbeiten sind, dann habe ich trotzdem noch ganz viele andere Immobilien in dem Fonds drin, bei denen die Erträge regelmäßig laufen, dann gleicht sich das aus. Und insgesamt ist es auch so, dass bei Immobilienfonds, ich habe da so eine Zeitreihe, die größten neuen deutschen offenen Immobilienfonds, da haben wir eine Zeitreihe und die verläuft so richtig schön glatt. Also da gibt es ganz wenig Schwankungen. Also genau das, ich habe da relativ wenig Risiko drin.
Also ich muss auch sagen noch, also die Immobilien, die ich jetzt bisher kennengelernt habe, die mein Team betreut, sind auch wirklich teilweise wunderschöne Gebäude. Und da habe ich schon auch das Gefühl, dass da bei der DK sehr drauf geachtet wird, dass die Gebäude in einer guten Lage sind. Es wird nicht Hauptsache Masse anvisiert, sondern schon auch auf Klasse geachtet. Also ich war jetzt ja in Litauen und in Polen auch zum ersten Mal in diesen Ländern und war sehr überrascht, was für hochwertige Gebäude, Bürogebäude jetzt in dem Fall ich da gesehen habe, die mein Team betreut. Und auch in Litauen hat die DK ein großes Shoppingcenter, was voll vermietet ist, wunderschön ist von der Architektur. Das hat mich sehr beeindruckt.
Und ich glaube, wir kommen zu den Immobilien gleich nochmal zurück. Aber Nina, ich würde gern von dir noch wissen, du bist ja Führungskraft bei der DK Immobilien Investment und leitest die Gruppe Projektmanagement Immobilien Europa. Und du hast uns schon ein bisschen was darüber erzählt, was du so machst, aber war es denn ursprünglich mal dein Ziel, auch Führungskraft zu werden?
Nein, es war eigentlich überhaupt nicht mein Ziel, Führungskraft zu werden. Ich hatte zwar tatsächlich mal irgendwie so ein Bild von mir im Kopf, wo ich irgendwann mal sein würde. Das passt ganz gut mit dem zusammen, wo ich jetzt bin. Aber ich habe überhaupt nicht darauf hingearbeitet und habe die meiste Zeit meiner beruflichen Laufbahn als Freiberuflerin für verschiedene Architekturbüros gearbeitet und schließlich auch mein eigenes Planungsbüro gegründet, bis ich über eine Festanstellung in eine Immobilienberatungsfirma kam. Und da war ich zuerst Teil eines Teams, bis ich durch einen plötzlichen Wegfall meines Vorgesetzten eingesprungen bin und schließlich nicht nur interimsweise die Teamführung übertragen bekommen habe.
Das heißt, du bist durch Zufall eigentlich eher Führungskraft dann geworden?
Ja, kann man so sagen. Das ist natürlich auch, musste ich auch erst lernen, ein bisschen schwierig zu sagen durch Zufall, weil ich wahrscheinlich keine Führungskraft geworden wäre und diese Position ja auch nicht behalten hätte, wenn ich nicht irgendwas richtig gemacht hätte. Es ist ganz witzig, es fällt einem nämlich manche Dinge, die einem ja leicht fallen, da tut man sich dann auch schwer, die wertzuschätzen. Weil man denkt so, naja, ich mache ja nichts Besonderes, ich habe ja nur gemacht. Aber es kann halt auch nicht jeder. Aber das musste ich auch erstmal lernen, dass das auch zu akzeptieren, dass ich jetzt dann Führungskraft bin, ein Team leite. Mein Team, was ich damals übernommen habe, war sehr glücklich, dass ich die Teamleitung übernommen habe, weil ich mich ums Team gekümmert habe und die sich auch wertgeschätzt gefühlt habe. Ich habe Personen im Team gefördert, denen neue Aufgaben gegeben, die sind gewachsen und waren sehr glücklich darüber, weil dass sie vorher gefühlt hatten, sie würden auf der Stelle stehen. Und
das ist so ein bisschen das, was man auch im Klischee denkt und was ich persönlich auch oft merke, dass Frauen, wenn sie dann Führungskraft werden, stärker auf die Personen achten. Als Führungskraft muss man ja immer Inhalte voranbringen und man muss Menschen voranbringen. Und Frauen sind tendenziell dann doch diejenigen, die auf die Personen mehr achten. Und das war dann genau deine Stärke, die diejenigen entdeckt haben, die gesagt haben, komm Nina Breuer, du machst jetzt mal die Vertretung für diese Führungskraft, die da weggefallen ist.
Ja, genau. Und am Anfang war ich natürlich ganz erstaunt und dachte so, okay, gut, jetzt mache ich das mal und mal schauen, wie es wird. Aber habe einfach gedacht so, ja, wird schon werden irgendwie. Man muss manchmal auch einfach Dinge wagen.
Ins kalte Wasser springen.
Genau.
Ja. Genau, und an seinen Herausforderungen wachsen. Zum Stichwort Herausforderungen, du hast also im Bereich Architektur, aber ich glaube auch zeitweise viel mit der Baubranche zusammengearbeitet, die ja doch vermutlich ähnlich wie der Bankensektor auch immer noch eher so eine klassische Männerdomäne ist. Wie hast du das empfunden? Ist das immer noch so oder verändert sich da auch gerade was?
Also da verändert sich auf jeden Fall was. Ich weiß noch, ich habe nach dem Abi zuerst eine Bauzeichnerlehre gemacht und war dann bei einem Statiker angestellt und musste, bevor der Beton fließen durfte, auf die Baustelle und die Bewährung abnehmen. Und da weiß ich immer, wie oft ich da gehört habe, ja, kommt denn Ihr Chef nicht? Da war ich natürlich auch noch jünger. Ich bin nicht besonders groß, das kam noch ein bisschen erschwerend hinzu, dass ich da einfach nicht für voll genommen wurde, wenn ich auf den Matten rumgelaufen bin, also auf den Stahlmatten rumgelaufen bin und geguckt habe, ob denn da genug Eisen in der Decke zum Beispiel drinne liegt und es von mir abhing, ob der Beton fließen durfte oder nicht. Nach dem Studium war das dann schon ein bisschen anders. Da hat man schon gemerkt, dass sich das etwas gewandelt hat. Es war auch jetzt im Architekturstudium, waren auch schon sehr viele weibliche Studenten. Es war dann zwar immer noch, dass nach dem Studium es hauptsächlich Architekten gab, die auf der Baustelle rumgelaufen sind und wenig weibliche Architektinnen. Die waren dann eher auch angestellt.
Wenn ich mir das so vorstelle mit diesem Statiker, also ich hab jetzt manchmal auch privat zu tun mit Bauindustrie und Statiker, da kommen wirklich immer nur Männer. Und wenn man sich vorstellt, da geht jetzt so eine zarte, junge, schlanke Frau hin, stellt sich da auf die Baustelle muss eben schauen, ob genug Stahl vorbereitet ist, wenn die Typen da mit dem Betonmischer kommen, dann kann ich mir schon vorstellen, genau, dass das eben untypisch ist, aber dass eine Frau sich dann doch durchsetzt.
Cool. Genau, ich habe dann immer tief durchgeatmet und gesagt, du machst das jetzt. Du gehst auch über wackelige Leitern, irgendwelche Abgründe. Ich habe nämlich auch noch ein bisschen Höhenangst, aber das war dann okay, tief durchatmen und sich nicht irritieren lassen.
Wow.
Und würdest du sagen, du hast aus solchen Situationen auch Dinge mitgenommen, die dir jetzt helfen, mit schwierigen Situationen umzugehen oder die dir auch helfen in deiner Rolle als Führungskraft?
Auf jeden Fall. Also ich habe in meiner freiberuflichen Zeit wahnsinnig viel gelernt. Auch vor allen Dingen dann, als ich mich selbstständig gemacht habe. Ich war erst das erste Jahr mit einer ehemaligen Kommilitonin zusammen, die mehr Erfahrung hatte als ich. Wir haben uns dann nach einem Jahr beruflich getrennt und ich hatte aber dann ja auch eigene Projekte, die weitergeführt werden mussten und hatte erstmal schon ziemlich viel Angst, das alleine durchzuziehen. Aber es blieb mir dann nichts anderes übrig, also musste ich da durch und erstaunlicherweise hat es dann funktioniert. Ich habe gelernt, immer kleine Schritte zu machen, eins nach dem anderen, möglichst sich nicht den ganzen Berg immer anzugucken, sondern zu gucken, was ist der nächste Schritt, den zu gehen, weil der ganze Berg könnte zu einschüchternd sein. Und wenn man sich dann zu sehr stressen lässt, dann könnte es sein, dass man den Mut verliert. Aber kleine Schritte zu gehen, ist einfacher. Ich habe gelernt, Fragen zu stellen, mich auch nicht, sage ich mal, dafür zu schämen, dass man keine Ahnung hat. Nur weil man jetzt Architektur studiert hat, heißt das ja nicht, dass man alles weiß. Und die Handwerker und andere Baubeteiligte vor Ort haben ja auch ihren Teil gelernt und sind in ihren jeweiligen Bereichen Spezialisten.
Du hast sogar mal erzählt, wenn du mit den Handwerkern zusammengearbeitet hast und du hast sie gefragt, wie ist das und wie macht, würde man das aus deiner Sicht am besten machen? Die nehmen sich dadurch auch, oder die fühlen sich dadurch ernster genommen und arbeiten lieber mit dir zusammen. Habe ich das richtig in Erinnerung?
Ja, genau. Also das war wirklich ganz toll, weil genau dadurch, dass ich mich praktisch nicht auf die Baustelle gestellt habe und gesagt, so, ich bin jetzt die Frau Architektin, ich habe hier die Ahnung, es wird alles gemacht, wie ich will, sondern mich auf Augenhöhe mit den anderen Beteiligten bewegt habe, habe ich die Wertschätzung bekommen, auch die Unterstützung. Und ich hatte ein sehr schwieriges Projekt mit vielen Brandschutzthemen, was baurechtlich legalisiert werden musste. Und da war es dann so, dass ich eine Deadline hatte für die Fertigstellung. Das war 31.12.2016. Und der Brandschutzgutachter ist am 22.12. mit mir noch über die Baustelle gegangen, um alle Themen abzunehmen. Es war auch alles in Ordnung.
Oh.
Aber das hätte der wahrscheinlich nicht gemacht, wenn ich mich wie eine blöde Kuh benommen hätte.
Oder wie ein großer Zampano, der ihm dann nur eins reindrückt.
Genau. Genau.
Ja. Also diese Erfahrung auf Augenhöhe, was ja auch wieder so eher typisch Frau als typisch Frau gilt, eher dieses kooperative Vorgehen, wo du den Eindruck hast, das war viel erfolgreicher, weil du dadurch dann am Ende auch viel bessere Qualität abliefern konntest und Termine einhalten konntest.
Ich bin ja auch darauf angewiesen, dass die anderen Beteiligten auf dem Bau mitarbeiten.
Genau, nur dann, wenn die das leisten, was du anforderst, dann wird es auch erfolgreich. Ja.
Genau, wir sind ja ein Team und wir haben alle das gleiche Ziel, nämlich eine Baustelle fertigzustellen, gut fertigzustellen, dass der Bauherr in dem Fall glücklich und zufrieden ist. Und das kann ich nicht alleine machen. Da bin ich auf die Hilfe der anderen angewiesen.
Ja.
Und ich glaube, das ist sicherlich ja auch auf viele andere Arbeitssituationen und Kontexte, immer wenn man mit Menschen zusammenarbeitet, eigentlich übertragbar. Auch wenn wir nicht wortwörtlich ein Haus fertigstellen, aber trotzdem braucht es ja viele Hände, um die ganzen Sachen zu bewältigen.
Gerade auch bei uns im Konzern, genau. Ja.
Auf jeden Fall. Also das ist auch, finde ich, im Team sehr wichtig.
Ja.
Ja, nur weil ich jetzt Teamleiterin bin, heißt das ja nicht,
dass du alles besser weißt und besser kannst.
Alles, ja. Genau, und dass ich alles alleine machen kann. Ganz im Gegenteil. Also ich sehe mich da auch, wir sind ein Team und ich arbeite gerne im Team zusammen und nicht über dem Team oder wie man sich das sonst vielleicht vorstellen mag.
Und wenn du nochmal so allgemein auch auf deine Selbstständigkeit zurückblickst, war das immer leicht? Gab es da auch Herausforderungen? Gerade wenn wir jetzt vielleicht auch Zuhörerinnen haben, die sich auch fragen, ob es Sinn machen würde, sein eigenes Business zu gründen. Was würdest du denen mit auf den Weg geben?
Es hat auf jeden Fall wahnsinnig viel Spaß gemacht, weil man natürlich sein eigenes Werk sieht. Es war wahnsinnig anstrengend. Man sollte keine Angst haben. Man sollte auch sagen, okay, das wird schon irgendwie. Und
die Verantwortung aushalten ist wahrscheinlich auch was Schwieriges, oder? Du hast ja die komplette Verantwortung als Selbstständige.
Ja, das auch. Natürlich für sich selbst, aber jetzt im Falle eines Baus, man kriegt von den Bauherren, sag ich mal, vertrauensvoll Geld in die Hand gelegt und muss gucken, dass man damit auskommt.
Na, guck mal, das passt ja schön wieder zu der Finanzbranche, oder?
Ja.
Wir kriegen von unseren Kundinnen und Kunden Geld in die Hand gelegt und damit müssen wir vertrauensvoll umgehen, ja.
Genau, und das ist nicht sich selbst zu verwirklichen, sondern ja, mit dem auch eine Dienstleistung mit dem Geld der Anleger was Vernünftiges zu bewirken.
Aber ich glaube, Tanja, wenn wir uns die Antwort so anhören, oder es braucht schon viel Mut und Durchhaltevermögen, um das zu tun.
Und man sollte, also ich habe jetzt hauptsächlich Bauen im Bestand gemacht. Ich bin jeden Tag auf die Baustelle gekommen und es gab jeden Tag irgendeine Veränderung, unvorhergesehen. Man muss sehr flexibel im Kopf bleiben oder man wird auch sehr flexibel im Kopf, weil man immer lösungsorientiert arbeiten muss. Es kommen immer
ungeplante Dinge und Probleme.
Ungeplante Dinge, die man irgendwie lösen muss. Und im Team, wie auch immer das aussieht, haben wir eigentlich immer Lösungen gefunden. Und das ist dann toll und das ist dann auch so ein Gemeinschaftserfolg, der wahnsinnig Spaß macht und wahnsinnig motiviert und pusht und wirklich Freude bei der Arbeit bereitet.
Dann bin ich jetzt aber schon noch neugierig, wie du eigentlich zur Bank gekommen bist. Und ob dir die Baustellen manchmal fehlen.
ja, tatsächlich ist das ja auch wieder ein Zufall gewesen. Meine vorherige Abteilung, bei der ich war, wurde gekündigt, deutschlandweit aufgelöst. Und so war ich sozusagen genötigt, eine neue Stelle zu suchen. Hatte ganz viele verschiedene Angebote. Unter anderem halt die Teamleitung hier bei der Deka. Und habe mir gedacht, das klingt sehr spannend, das ist was Neues. Ich stürze mich tatsächlich ganz gerne in kaltes Wasser und habe gedacht, das probiere ich mal aus. War auch natürlich wieder ein bisschen zurückhaltend, weil ich dachte, mal gucken, ob ich das überhaupt schaffe, ob ich die Stelle überhaupt kriege. Und ja, es ist was ganz anderes als das, was ich vorher gemacht habe. Ich vermisse schon manchmal ein bisschen die Baustellen. Das
diesen
muss ich
Betongeruch.
Wirklich offen zugeben.
Aber dafür reist du mehr und hast dann ganz andere Aufgaben plötzlich, oder? Und andere Objekte. Und
genau, ich habe ganz andere Objekte. Ich habe ganz andere Aufgabengebiete. Und ich habe ganz wahnsinnig viele neue Kollegen und Kolleginnen. Und in Anbetracht der Tatsache, dass viele Mitarbeiter bei der Deka schon so wahnsinnig lange bei der Deka sind, spricht definitiv für die Deka.
Nina, du vermisst zwar die Baubranche, aber du bist ja auch immer noch mitten in der Baubranche. Und mich als Volkswirtin würde dann schon interessieren, wie du zurzeit die Baubranche erlebst, einschätzt. Also wir in unseren Analysen wissen ja, wir haben gerade eine Krise im Bausektor. Klar, durch die stark gestiegenen Zinsen, das tut dem Bau immer weh. Was hast du da im Augenblick für einen Eindruck?
Also ich sehe das genauso und das habe ich ja auch schon jetzt die letzten paar Jahre, ich sag mal im Prinzip seit Corona gesehen, dass es immer schwieriger wird, weil natürlich auch die Preise gestiegen sind, die Verfügbarkeit von Materialien teilweise stark eingeschränkt war, Fachpersonal fehlt.
Das merkst du, das erlebst du dann auch im Alltag, dass das dann so ist. Ist das auch in den Ländern, in denen du jetzt aktiv bist, ist da auch so eine Krise oder ist sie da weniger ausgeprägt als beispielsweise in Deutschland?
Nee, da ist die schon auch stark ausgeprägt. Und da ist dann oft die Schwierigkeit, dass die Baumaterialien ähnlich teuer sind wie bei uns,
wow,
aber die Mieteinnahmen geringer sind.
Stimmt.
Also wenn jetzt hier in Frankfurt für eine Fläche 35, 40 Euro verlangt werden kann, dann ist das in anderen Ländern 15, 16, 18 Euro der Quadratmeter.
Wow, und dort werden ähnlich hohe Preise aufgerufen. Das hätte ich wieder nicht gedacht, guck mal.
Ja. Ja.
Und dann hast du, also wenn ich das jetzt wieder volkswirtschaftlich anschaue, dann hast du sogar zwei Themen angesprochen, nämlich dieses strukturelle, eher langfristige Thema mit, dass Arbeitskräfte knapper werden wegen der demografischen Entwicklung. Es gibt weniger junge Menschen, die reinkommen in den Arbeitsmarkt. Und auch dieses zweite strukturelle Thema durch die Deglobalisierung oder Unterbrechung von Lieferketten, dass Material nicht mehr so leicht und nicht mehr so günstig verfügbar ist. Und dann haben wir zusätzlich noch diese Krise mit den stark gestiegenen Zinsen, was eigentlich ein normales, wie wir so schön sagen, zyklisches Problem ist, also die ganz normalen konjunkturellen Wellen. Und hast du so eine konjunkturelle Welle schon mal miterlebt? Ich habe ja jetzt gehört, du hast schon einige Jahre in der Baubranche gearbeitet. Es war ja jetzt lange Zeit so, dass durch die niedrigen Zinsen die Baubranche super lief. Aber hast du die letzte Krise miterlebt?
Also ich habe, als ich mit dem Studium fertig war, ich habe erst relativ spät angefangen zu studieren, weil ich ja vorher noch die Ausbildung gemacht habe und auch gearbeitet habe. Dann hat mein Studium länger gedauert, weil ich noch immer einen Sohn zur Welt gebracht habe während dem Studium und das dann praktisch alleinerziehend durchgeführt habe. Und als ich dann Diplom gemacht habe, war so eine Zeit, da war es ganz schwierig für Architekten, eine Stelle zu bekommen. Viele meiner Kommilitonen haben damals zum Beispiel Küchen geplant oder waren in einer ganz anderen Branche dann tätig.
Taxifahrer?
Auch Taxifahrer oder in größeren Möbelhäusern in der Planungsabteilung waren, aber wenig mit Architektur.
Weil einfach nicht mehr gebaut wurde. Wann war das? Weißt du das ungefähr, in welcher Zeit das war?
Ja, das war Anfang der 2000er.
Ah, ja, und genau, und da war ja auch Finanzkrise und Krise am Bau und gerade auch in Deutschland, wow. Ja.
Ich hatte dann damals freiberuflich bei einem Architekturbüro angefangen und habe da für 12 Euro die Stunde gearbeitet. Und war froh, dass ich eine Stelle in dem Bereich bekommen habe, um überhaupt einfach Berufserfahrung zu sammeln.
Meine Güte, nach einem kompletten Studium.
Ja.
Und auch diese Krise, Nina, ist in deiner Erfahrung dann vorbeigegangen und es hat irgendwann wieder geboomt, oder?
Genau.
Es gab wieder Zeiten, wo brutal viel Arbeit da war.
Ja, ja. Jetzt ist wirklich erstaunlich.
Sehr beruhigend. Ja. Das heißt, auch diese Krise dürfte wieder vorbeigehen.
Ja, auf jeden Fall.
Und Gabriele, ich bin jetzt noch ein bisschen neugierig. Was bedeutet das denn eigentlich für die Anlage in Immobilienfonds, wenn ihr jetzt sagt, er ist schon momentan nicht ganz so einfach, aus verschiedenen Gründen? Kannst du uns das nochmal genauer erklären?
Ja, da sind wir dann wieder beim konkreten Thema Geldanlage, weg von Frauen und Karriere und Selbstständigkeit und Ähnlichem. Es ist tatsächlich im Augenblick so, wenn ich habe ja vorhin schon gesagt, wir haben so einen Immobilienindex, wo wir beobachten, wie sich der Wert von Immobilienfonds entwickelt. Und das steigt ja, das ist in den letzten Jahren, Jahrzehnten in der Tendenz im Durchschnitt immer gestiegen. Aber zurzeit ist der Anstieg von den Werten von Immobilienfonds, wenn ich jetzt gerade schaue, so heute im Vergleich zu vor einem Jahr, relativ moderat, der liegt dann bei so knapp 1%. Normal ist ja eher 3-4% im Laufe der Jahre. Das merkt man schon, aber also wir reden ja ganz viel drüber jetzt bei unserer Research- und Analysetätigkeit, wie weit sind wir. Und wir haben den Eindruck, dass der Tiefpunkt in der Baukrise, dass der jetzt weitgehend erreicht ist, dass wir schon wieder so ganz leichte Anzeichen sehen, dass es wieder besser wird, weil ja auch zum Glück die Zinsen jetzt tendenziell wieder sinken und da die Ausgangsbedingungen besser sind. Und das heißt, Immobilienfonds sind ja auch eine sehr langfristige Anlage. Man redet da ja eher von, ich würde mal sagen, mindestens 5, eher so 10 Jahre und mehr. Und dann dürfen solche Krisen nicht stören. Nina hat es ja gerade eben gesagt, es gibt immer wieder diese Immobilienkrisen. Das ist ein zyklisches, regelmäßiges Wellenphänomen. Und wenn ich mich für so einen Immobilienfonds als Geldanlage entscheide, dann weiß ich, auf die lange Sicht habe ich gute Aussichten. Und zwar warum? Weil allein schon über die Inflation Immobilien Werte steigen, Immobilienfonds Erträge erwirtschaften. Oft sind ja die Mieten von deinen Objekten, Nina, sind inflationsindexiert. Das heißt, die steigen automatisch mit der Inflation. Inflation haben wir wieder. Und der Wert der Immobilien steigt. Insofern ist das Vertrauen, mein Wissen auch, dass Immobilienfonds im Durchschnitt über die nächsten 10 Jahre um die 3% bringen. Das haben wir auch schon öfter mal besprochen, Tanja, nicht wahr?
Genau, und wenn wir jetzt schon wieder beim Thema Geldanlage sind, Nina, dann würden wir von dir natürlich gerne auch eine Frage beantwortet haben, die wir vielen unserer Gäste stellen, nämlich: Wie hältst du es mit deinen persönlichen Geldanlagen? Hast du Immobilien oder investierst du sonst in irgendwas anderes? Und wenn du investierst, dann eher auf die eigene Faust oder vertraust du da lieber auf Beratung?
Also um erstmal deine letzte Frage zu beantworten, ich vertraue auf jeden Fall auf Beratung. Ich traue mir ehrlicherweise das nicht ganz zu, dass mein Wissen ausreicht, um das selber machen zu können. Ich habe keine Immobilien, aus unterschiedlichen Gründen. Erstens habe ich lange Zeit, wie ich auch eben schon erwähnt habe, ich habe mit 12 € die Stunde beim Architekturbüro gearbeitet. Ich habe lange sehr wenig Geld verdient und habe
viel gearbeitet.
Und musstest auch eine Familie versorgen.
Genau, ich musste auch eine Familie allein, versorgen, ja. Alleine sehr viel. Und da gab es nicht, hatte ich keinen großen Spielraum, um großartig
so ein Riesenobjekt dann zu kaufen.
Geld beiseite zu legen und habe das dann eher, sag ich mal, vorsichtig in eine Lebensversicherung und auf verschiedene Anlagemöglichkeiten verteilt und bin jetzt eigentlich erst richtig dabei,
zu gucken,
dass ich
dann, ja,
da noch was aufbaue. Genau.
Und Tanja, auch das ist ja so was aus meiner Sicht typisch ist, nämlich gerade Frauen so in der Phase, du sagst ja, Nina, Familie, in der Phase aufbauen. Selbstständigkeit habe ich auch schon oft gehört, dass das gar nicht so ist, dass man da viel Geld scheffelt, sondern man verwirklicht sich, man arbeitet viel, man investiert viel ins Unternehmen. Und dann kommt eine Phase, und ich glaube, das ist gar nicht so schlecht für unsere Zuhörerinnen, dass man auch weiß, und wenn ich 40, 50 bin in der Phase und ich habe jetzt noch nicht das Wahnsinnsvermögen, dann ist es auch da sinnvoll und gut, dann anzufangen mit dem Vermögen aufbauen. Und das ist so genau die Lebensphase, in der du jetzt bist, Nina, oder?
Ja, auf jeden Fall, genau. Also man sollte auf jeden Fall irgendwann anfangen damit. Und das ist jetzt auch
dein Ziel.
Mein Ziel.
Ja,
Und das hatten wir ja auch wirklich schon ganz oft, dass wir drüber gesprochen haben, dass gerade bei uns Frauen die Erwerbsbiografien einfach nicht linear verlaufen aus verschiedensten Gründen. Und manchmal kommt dann eben auch alles davon zusammen. Als jemand, der auch 8 Jahre studiert hat und vorher eine Ausbildung gemacht hat, kann ich mich da sehr gut hineinversetzen.
Und da sind wir vielleicht auch wieder bei unserem Lieblingsthema, Tanja. Wenn du jetzt anfängst, dann lohnt sich natürlich, also je später ich anfange mit dem Geldanlegen, desto wichtiger ist es, dass man auch monatlich regelmäßig was zurücklegt und dass die Beträge dann auch vielleicht ein bisschen höher sind. Wenn ich vorhin gesagt habe, 25 € für einen Immobilienfonds, damit kann man anfangen. Aber da im Monat 25 € sollte vielleicht ein bisschen mehr sein.
Ja, aber da würde ich auch sagen, wenn man jetzt drüber nachdenkt, was hätte man anders machen können, würde ich jetzt sagen, also man kann auch und man sollte auch tatsächlich, denke ich, auch mit Kleinstbeträgen anfangen. Und wenn es nur 1 € wäre, auch damit kann man was anfangen. Wenn man früh genug anfängt, dann kommt auch da irgendwann eine Summe bei raus.
Super, Nina, dass du
das
sagst.
Deine Rede, Gabriele, oder?
Genau. Also all die jungen Menschen, Frauen und Männer, die uns zuhören, wenn ihr das jetzt von Nina hört, dann fangt einfach an, fangt mit kleinen Beträgen an. Und es ist unglaublich, was da zusammenkommt, wenn man schaut, dass auch die Rendite einigermaßen hoch ist. Und da ist ein Immobilienfonds beispielsweise ein guter Bestandteil.
Ja, vielen lieben Dank, Nina, für deine Offenheit und für die Einblicke, die du uns heute gegeben hast. Und danke auch, Gabriele. Ich glaube, wir haben richtig viel gelernt, sowohl über die Immobilienwirtschaft als auch über deinen persönlichen Werdegang, Nina. Und wir hoffen natürlich, dass auch unsere Hörerinnen wieder das ein oder andere mitnehmen konnten und hoffen, dass ihr das nächste Mal auch wieder reinhört. Falls ihr noch Fragen zum Thema Immobilien habt, dann schreibt uns gerne auch eine Mail an podcast@deka.de und wir bemühen uns, die richtige Antwort für euch zu finden. Und natürlich auch, wenn es Themen gibt, über die wir demnächst im Podcast sprechen sollen. Vielen Dank fürs Reinhören und bis bald.
Bis bald. Tschüss.
Bald. Tschüss.